Oh ja, weißt du, was wir noch sagen könnten?
Was denn?
Letzte Woche war unser One-Year-Anniversary.
Stimmt, ein Jahr Mildly Interesting.
Wow.
Und wir haben jetzt, das müsste jetzt die 40. Folge sein. Ich habe ja aufgehört, die Folgen zu nummerieren, weil ich dachte, ab so einer hohen Zahl ist es dann einfach irgendwie ein bisschen ugly. Ja, also ich finde es ganz cool, dass wir es so lange durchgezogen haben.
Nicht schlecht für einen Corona-Podcast.
Ja, nicht schlecht für einen Podcast, den höchstens mal 100 Leute hören.
Wir werden famous.
Ja, ja.
Alles eine Frage der Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu Mildly Interesting, dem leicht interessanten Wissenschaftspodcast. Mein Name ist Sam und...
Caro! Oh, das war ein bisschen übersteuert. Ich war zu begeistert.
Man muss sich immer manchmal selbst feiern.
Ja.
Immer manchmal.
Das bin ich.
Und Caro, erzähl mir.
Ja, ich studiere Physik in den Niederlanden wie jede Woche. Und du nicht.
Und ich nicht. Ironischerweise mache ich ja jetzt gerade Chemie. Mal sehen. Normalerweise mache ich Biologie und Mathe.
Okay, dann wollen wir direkt in die Vollen gehen, Fragezeichen.
Hell yeah, Caro. Lay it on me.
Ja, und zwar geht's heute bei mir um ein relativ kurzes Thema, aber geprägt von vielen komischen Geschichten. Ich habe es jetzt einfach mal tierische Probleme genannt. Vielleicht erinnert man sich ja noch an die Folge mit kosmischer Hintergrundstrahlung. Damals haben wir erzählt, dass zwei Radioastronomen in New Jersey 1964, die haben versucht, die Strahlung von Sternen und Planeten einzufangen, hatten aber dann bei der Aufnahme die ganze Zeit so eine nervige Hintergrundstrahlung aufgenommen. Und dann lag das einfach an Vogelscheiße. Und dann haben die ja die Vogel, also die Tauben waren das damals, weggeschickt mit der Post. Und sie sind einfach zwei Tage wiedergekommen, um die Radioantenne voll zu scheißen. Das ist uns allen schon bewusst. Aber von dieser Sorte gibt es noch mehr Geschichten und da habe ich mal ein paar rausgesucht. Und zwar, kennst du ja Computerbugs.
Ja.
Programmfehler auf Deutsch. Aber eigentlich kommt Bug, ist ja ein Insekt. Und zu diesem Begriff gibt es eine relativ interessante Geschichte, denn vor dem Programmieren, vor den Computern gab es diesen Term schon. Einmal gibt es einen Brief von Thomas Edison, der hat beim Bau von Stromkreisen wirklich Insekten in Telefonapparaten gefunden und dann so gesagt, haha, es ist ein Bug. Manche Quellen sagen, dass er das dann damit bekannt gemacht hat, aber es gibt auch andere Ursprungsideen von diesem Wort. Ja, und das hat man halt da schon eigentlich relativ oft benutzt. Es gab auch irgendwelche Vermutungen, dass es so auf den vom Mittelenglisch Wort für Gremlin oder so kommt. Auf jeden Fall, beim Programmieren hat man das nur sehr viel später verwendet, denn am 9. September 1947 an der Harvard University haben die bei der Verwendung ihres Computers Mark II immer wieder den gleichen Fehler gefunden. Und dann hat man mal die Hardware geschaut und im Computer eine Motte gefunden. Und da haben sie dann einfach diese Motte in ihr Logbuch geklebt und dann so daneben geschrieben, First case of an actual bug being found. Und diese Story ist relativ bekannt geworden und hat dann dieses Bug und Debuggen auch in der Programmierung populär in der Informatik gemacht. Ja, das ist eine Story, wie ein Tier ein wissenschaftliches Experiment bzw. Vorgehen belästigt hat.
Man versus Nature.
Genau. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten kleinen Story. Und zwar 2009 gab es eine NASA-Mission mit dem Space Shuttle Discovery. Also die Mission war halt, man bringt ein Gitterelement zur internationalen Raumstation, zur ISS. Und das war so ein Solarmodul. Da musste man das dann einfach montieren und dann hatten die da Solarenergie. Aber während des Start-Countdowns haben die dann was festgestellt. Also kann man sich vorstellen, so 1, 2, 3, oh mein Gott, da hängt eine Fledermaus an der Rakete. Ja, und beim Start hat man halt eine Bulldog-Fledermaus an der Rakete gefunden, die sich den Flügel gebrochen hatte und sich daran gehängt hatte.
Haben sie dann einfach trotzdem gestartet?
Ja, also die haben erstmal überlegt, ist das überhaupt ein Sicherheitsrisiko für die? Mhm. Und da haben sie halt gedacht so, oh scheiße, das könnte halt vielleicht wirklich die Mission beeinflussen. Und dann hat man aber nochmal alle Risiken abgewägt und dann ist man zum Schluss gekommen, nee, man kann trotzdem starten. Und diese Fledermaus ist dann halt in Richtung Weltraum mitgeflogen, bis sie dann irgendwann runtergefallen ist.
Kollateral.
Ja, aber ich finde die Idee von so einer Fledermaus im Weltraum sehr schön.
Sehr Major Tom Energy.
Sad life. Ja.
I find the chat.
Was mich auch zu diesem Thema inspiriert hat, ist, dass bei einem Praktikum, das ich mal gemacht habe, beim COSI in Jülich, das ist auch ein Teilchenbeschleuniger, yeah, Shoutout zu den Boys, die da arbeiten, da wurde mir erzählt, dass es ein häufiges Problem ist, dass verschiedene Nagetiere oft in die Elektronik beißen und dann den Betrieb lahmlegen. Das ist auch schon beim CERN passiert in der Schweiz, denn da ist ein Steinmaler gekommen und hat die Elektronik durchgebissen. Das war im April 2016. Und ja, erstmal den ganzen CERN, also den ganzen LHC lahmgelegt. Ja.
Damn.
RIP. Und dieser Steinmaler ist jetzt ausgeschöpft bei dem Museum. Kann man also noch besuchen gehen.
Physiker sind vicious.
Ja. Und dann in Amerika gibt es halt auch teilweise irgendwelche Waschbären, die da belästigen. Also es gibt sehr viele Probleme mit Teilchenbeschleunigern und Nagetieren. Das war eigentlich schon mein Thema. Bisschen Fun-Facty, aber ich fand es ganz lustig.
Alright. Okay, es gibt keine Überleitung. Ich sehe keine Möglichkeit. Aber während wir gerade so dabei sind, können wir ja auch nochmal ein Corona-Thema machen. Yeah.
Corona-Thema, es ist noch nicht vorbei.
Corona-Thema, tragt eure Masken. Das Interessante ist, es ist eigentlich kein spezielles Corona-Thema, sondern einfach nur eine Methodik, die man in der Biologie immer mal wieder gerne raushaut. Aber natürlich jetzt Popularität hat, weil es während Corona einfach ein in den Sprachgebrauch eingeflossen ist. Und zwar PCR und PCR-Tests. Weil jeder weiß, okay, PCR-Test, Goldstandard des Testens.
Die sind sehr
irgendwas
genau.
Mit Labor, bla. Mhm. Ne? Mhm. Aber was ist eigentlich PCR und wofür steht PCR? Und lass damit anfangen, wofür steht PCR? PCR ist eine Abkürzung von einem englischen Begriff und heißt Polymerase Chain Reaction, also Polymerasenkettenreaktion. Ja, ist die Frage, cool, wir haben jetzt dieses Wort. Was ist eine Polymerasenkettenreaktion?
Oh mein Gott, das haben wir im Bio gemacht.
Yay.
I remember.
Genau, weil Polymerase ist ein Teil von dem Mechanismus der Genreplikation. Wenn wir ganz von Anfang anfangen, unsere Zellen oder generell Zellen teilen sich ja und davon braucht man dann von allem zwei Sachen, damit wenn die sich teilen, dass in jedem Zelle alles drin ist. Ein Teil davon ist eben dann auch die Genreplikation, weil wir brauchen ja zweimal Gene. Und das ist eben mit der Replikation von der DNS, also Desoxyribonukleinsäure, und die besteht aus zwei Strängen, diese DNS. Die haben jeweils, theoretisch ist es ein ganz langer Strang an Zucker und Phosphaten und an der Seite hängen diese Basen, diese Nukleotiden, und die sind gegengleich aneinander gereiht und dann hat man diese Leiter.
DNA.
DNA, DNS, same. Das ist auch dieses, was man so kennt. Und diese Tritte sozusagen in der Leiter sind immer zwei Basen, die aneinander durch eine Wasserstoffbindung gebunden sind. So, um das zu replizieren, muss man diese zwei Stränge aufteilen. Und in der Natur macht man das mit was, das heißt Helikase, das bricht es auf. Dann können sich Proteine dran setzen, die heißen Primer. Und die rekrutieren dann die Polymerase. Und die Polymerase ist dann das, was tatsächlich die Replikation macht, nämlich hängt es sich an einen Strang ran und findet dann immer die passende Base mit dem Phosphat und dem Zucker, hängt es dran und macht dann Leiter und komplementiert es dann. Und dann hat man am Ende zwei DNS-Doppelstränge. Macht das Sinn?
Ja, also ich kenne das ja.
Also ich hoffe, das macht Sinn. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen, es ist jetzt nicht das super Wichtigste. Das Wichtigste ist eigentlich nur, wir müssen die Stränge aufteilen und die Polymerase macht dann, dass das repliziert wurde.
Polymerase an sich ist ein Enzym, ne?
Ist ein Enzym nicht einfach ein katalysierendes Protein?
Genau.
Oh ja, stimmt, das ist ein Enzym. Die Basen haben extra Phosphat und dann Bindung. Ja, okay, du hast recht, Enzym. Sorry.
Ein Biokatalysator.
Caro hat recht. Genau. Und jetzt ist halt die Frage, cool, so funktioniert das ungefähr im Körper. Was hat das mit dem Labor zu tun? Wir benutzen tatsächlich keine menschliche Polymerase, um unsere PCRs zu machen, sondern wir benutzen TAC-Polymerase im Labor.
Mhm.
TAC steht für Thermus Aquaticus.
Das hört sich irgendwie an wie so eine römische Stadt.
Es ist keine römische Stadt. Es ist ein Bakterium. Mhm. Und wenn man jetzt vielleicht von dem Namen geht, Thermus aquaticus, das ist ein Bakterium, das in heißem Wasser wohnt.
Mhm.
Crazy. Das heißt, das ist von einer Hitze umgeben. Und es ist total super für uns, weil das heißt, dass die Polymerase unter sehr, sehr heißen Bedingungen immer noch funktioniert.
Mhm.
Wenn wir in ganz heißem Wasser sind, dann denaturisieren, also brechen unsere Proteine und dann funktioniert nichts mehr und dann, ja, und dann ist vorbei.
RIP.
Und deswegen ist es eben super für uns, weil wir können eben diese TAC-Polymerase, die eine höhere sozusagen Hitzeresistenz hat, benutzen im Labor und wir brauchen die ganzen anderen Proteine, die wir normalerweise in unserem Körper für das Aufbrechen von den zwei DNA-Strängen benutzen, brauchen wir nicht, weil wir machen es einfach super heiß und dann gibt man eben mehr Energie in ein System und wenn man mehr Energie in einem System hat, dann brechen die Bindungen viel einfacher. Also das sind ja nur Wasserstoffbindungen zwischen den Basen, die brechen einfach auf. Das ist normalerweise eine Temperatur, also da gibt es einen Temperaturzyklus, der normalerweise benutzt wird. Das heißt, wir geben einfach die Polymerase, ein paar Proteine, die spezifisch sind für eine spezifische Stelle in einem genetischen Code und die Polymerase in so ein kleines Eppendorf-Ding und tun das einfach in eine Maschine rein und die macht verschiedene Temperaturen und der Rest erledigt sich von alleine.
Okay.
Damit kopierst du dann einen bestimmten Teil eines genetischen Codes vielfach. Und das ist eigentlich schon PCR. Und jetzt ist die Frage, okay, wie hilft es uns zu sagen, ob jemand Corona hat oder nicht? Weil eigentlich ist PCR nur eine Vervielfachung von einem bestimmten Teil von einem genetischen Code. Und zwar ist es ja so, wenn du zum Beispiel am Anfang zwei Stränge hast, dann hast du danach vier, dann hast du danach acht. Das ist ja dann
exponentiell.
Und du hast relativ schnell richtig, richtig viel. Nach 30 Wiederholungen hast du so viel, dass du quantitativ das sehen kannst. Also nicht mit deinem Auge, aber dass das relevant ist für weitere Experimente. Es gibt dann verschiedene Methoden, wie man dann feststellt, ob wirklich was da ist. Und eine davon ist relativ einfach. Du machst eine Elektrophorese. Das ist einfach nur eine Art, wie du verschiedene Genstränge darstellst. Jeder hat es bestimmt schon mal gesehen mit diesen Strichen, wo so ein Bild ist. Und dann ist man so, ah, das sind Gene und man sieht so Striche. Das ist praktisch Elektrophorese.
Mhm.
Das ist einfach nur eine Art darzustellen, was da ist. Also an Genen oder Proteinen in einer bestimmten Probe.
Also eine Abbildung sozusagen.
Mhm.
Okay.
Alternativ kannst du einfach fluoreszierende Marker, also Proteine, die sich an eine bestimmte Stelle im genetischen Code binden, auch da reingeben. Und nachdem du das wäschst, kannst du dann gucken, was noch kleben geblieben ist praktisch. Und damit kannst du sehen, ob der genetische Code da ist.
Okay.
Im Großen und Ganzen kann man sagen, PCR ist eine Methodik, einen bestimmten Teil eines genetischen Codes ganz oft zu replizieren, damit man dann weitere Experimente machen kann, um herauszufinden, ob sie dann wirklich da sind. Im Verhältnis zu Corona ist es dann eben so, dann guckt man nach einem Teil, also man repliziert einen Teil, der Covid-19 spezifisch ist. Und so funktioniert der PCR-Test.
Mhm.
Genau. Und jetzt wissen wir auch das.
Ja.
Yay, so finden wir Covid.
Dann sind wir schon wieder done.
Hell yeah. Was haben wir heute gelernt?
Ja, wir haben heute gelernt, dass manchmal Tiere Experimente stören. Und woher das Wort Bug beim Programmieren herkommt. Einfach eine Motte im Computer gehabt. Sagt jetzt auch das nächste Mal, wenn meine Programmierung scheiße ist.
Da war eine Motte in meinem Computer. Der Hund hat meine Hausaufgaben gegessen.
Mhm. Der Hund hat MATLAB scheiße programmiert. Ja.
Ja, und wir haben gelernt, wie PCR-Tests funktionieren und was PCR bedeutet.
Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gebildet. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns gerne auf @mildinterestpod. Dann, das war's. Bye.
Bye. Ich habe noch ein Update zur letzten Folge über Kugelblitze. Mein Kumpel Manu, der hat sich das angehört und dann hat er mir noch ganz viel geschickt, weil ist es tatsächlich schon mal vorgekommen, dass Kugelblitze aufgenommen wurden mit physikalischen Messgeräten. Der hat mir dazu einen Artikel geschickt, den mache ich in diese Beschreibung und in die Beschreibung von der letzten Folge Und außerdem gibt es noch mehr Theorien, die vielleicht noch ein bisschen interessanter sind als das mit der Ladung. Dazu hat er mir auch einen Artikel geschickt und das mache ich auch rein. Also wahrscheinlich tendieren wir mehr auch in die Richtung, dass es Kugelblitze tatsächlich gibt.
Mhm.
Yay, Kugelblitze.
Okay.
Was war mein Addendum?
Das war der Infoblog.
Ja, danke Manu.
Blub, blub, blub.